Okay, America? Klaus Brinkbäumer und Rieke Havertz erklären die USA.
Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rieke, unsere spontanste Sendung, ich glaube schon, unsere kürzeste könnte es werden.
Wir gucken mal. Kurz können wir ja eigentlich nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall eine der spontansten. Eigentlich wollten wir uns diese Woche gar nicht sehen und hören. Und jetzt ist aber natürlich was passiert. Darüber müssen wir kurz reden. Und
das deswegen geht haben nicht anders. Das können ja, wir können es nicht beschweigen. Das funktioniert nicht.
Wir müssen über die zwei Männer dieser Woche reden. Ich habe ja ein paar Zuschriften bekommen, habe ich das eigentlich jemals erzählt, als wir unsere Jahressendung gemacht haben. Zum Abschluss 2022 habe ich ja keinen Mann des Jahres gekürt. Dazu habe ich ein paar Zuschriften bekommen.
Ich bekam es mit, zufälligerweise.
Und deswegen ist es natürlich jetzt eigentlich gut, dass wir eine kompakte, für unsere Verhältnisse bestimmt kompakte, wir werden es schaffen, leichte, fast Sondersendung machen und wir reden über natürlich Joe Biden und wir reden über Tucker Carlson. Wir haben die ganze Bandbreite der amerikanischen Politik- und Medienlandschaft heute dabei.
Dass du damals keine Männer des Jahres oder keinen Mann des Jahres benannt hast, ist dir ja durchaus als Kritik an allen Männern dieser Welt ausgelegt worden, jedenfalls von einigen wenigen natürlich
ja,
falsch liegenden Kritikern. Ist das denn dann heute irgendeine Art von Wiedergutmachung, wenn wir ausgerechnet über Joe Biden und Tucker Carlson reden? Das kann es nicht sein.
Auf keinen Fall. Außerdem, also zum einen waren die Zuschriften tatsächlich sehr nett. Das geht ja auch anders, das muss ich sagen. Und ich habe ja auch noch einen Mann des Jahres gekürt. Nur war es kein Amerikaner. Ich weiß es genau, es war Roger Federer. Und das war natürlich ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber dann können wir ja heute auch mit einem Augenzwinkern sagen, das ist natürlich jetzt Wiedergutmachung, dass wir über Joe Biden und Tucker Carlson reden. Fangen wir doch mit Joe Biden an.
Es ist passiert. Wir hatten es auch schon vorhergesehen, dass es passieren würde, meine ich damit. Er hatte ja diverse Andeutungen gemacht und vor allem war es deshalb erwartet worden, weil er erst in dem Moment, in dem er seine Kandidatur ankündigte, und dieser Moment ist nun da, Spenden sammeln kann. Und insofern ergibt eine frühe Kandidatur nun wahrlich Sinn für einen amtierenden Präsidenten. Und nun ist der Moment da. Joe Biden hat angekündigt, zur nächsten Präsidentschaftswahl wieder anzutreten. Und ich glaube, die Spekulation sei erlaubt, damit wird er auch der demokratische Kandidat werden. Mit einem Gegenkandidaten, mit einem Gegenbewerber in der eigenen Partei rechnen wir nicht ernsthaft, oder?
Nein, das glaube ich wirklich auch nicht, aus zwei Gründen. Zum einen gibt es in der Vergangenheit Beispiele bei den Demokraten, dass ein Amtsinhaber noch durch einen harten Vorwahlkampf musste und das hat ihm dann bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl geschadet. Das heißt, da gucken, glaube ich, die Demokraten hin und zum anderen glaube ich schlicht, dass sie natürlich auch Joe Biden nicht noch einen kräftezehrenden Vorwahlkampf parteiintern zumuten wollen. Denn wir alle wissen, Präsidentschaftswahlkämpfe in den USA sind lang. Dieser wird keine Ausnahme sein und das muss der Mann durchhalten.
Zumal es ja auch einen taktischen Vorteil bietet und das wissen seine Parteigenossinnen und Genossen, wenn Joe Biden nicht in einen Vorwahlkampf ziehen muss, dann kann er sich als Präsident inszenieren, dann kann er sich feiern lassen für die Gesetzesvorhaben, die durchgebrachten Gesetze, kann man ja in Wahrheit sagen, der vergangenen drei Jahre. Ein Vorwahlkampf wäre nicht nur auszehrend, sondern würde auch dafür sorgen, dass er attackiert würde. Und das lässt sich nun vermeiden, während wiederum auf der republikanischen Seite Donald Trump sicherlich Gegenkandidaten oder Gegenbewerber haben wird, also einen mutmaßlich schmutzigen Vorwahlkampf durchstehen muss, mutmaßlich. Und das führt auf republikanischer Seite normalerweise auch dazu, dass die Kandidaten weiter nach rechts rücken, weil sie sich überbieten in Denunziationen, Beschimpfungen. Das müsste als taktisches Kalkül auf demokratischer Seite eingepreist sein. Ja? Ein präsidialer Joe Biden, so sehr das denn geht, gegen Republikaner, die sich erst einmal selbst zerfleischen. Ich glaube, mit dieser Kalkulation jedenfalls treten sie an und das werden sie sich nicht selber beschädigen.
Nein, und ich glaube auch, dann hätte man schon früher jetzt noch einen potenziellen Konkurrenten, eine potenzielle Konkurrentin von Joe Biden aufbauen müssen. Und meine These wäre spätestens nach den Zwischenwahlen im November vergangenen Jahres, die ja für die Demokraten, wir haben oft darüber gesprochen, wesentlich weniger dramatisch ausgefallen sind, als befürchtet worden war. Sie haben eigentlich dafür, dass sie die regierende Partei sind, relativ gut abgeschnitten. Und spätestens da hat Biden das natürlich auch zu seinem Erfolg gemacht. Und für mich war in dem Moment klar, dass er auch nochmal antreten wird. Und da sich auch dann niemand positioniert hat, parteiintern, um das auch nur andeutungsweise anzuzweifeln, glaube ich, ist dieser Moment auch einfach jetzt verpasst. Insofern glaube ich, ist das jetzt keine Wette, die wir verlieren würden, wenn wir sagen, Joe Biden wird auch der Kandidat der Demokratischen Partei. Aber hören wir doch mal rein in dieses Video. Ich finde, er hat es ja relativ elegant gemacht, weil er sich nicht auf irgendwelche großen Bühnen gestellt hat mit viel Tamtam, was ja eigentlich gerne zum US-amerikanischen politischen Programm gehört, sondern er hat einfach nur ein Video veröffentlicht. Ein bisschen Symbolik musste natürlich sein. Es war an diesem Dienstag und zwar auf den Tag genau 4 Jahre, nachdem er seine erste Wahlkampfkampagne gestartet hat. Und lass uns kurz reinhören in dieses 3-minütige Video.
Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.
There's nothing more important, nothing more sacred.
That's been the work of my first term, to fight for our democracy. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. Cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy. Dictating what healthcare decisions women can make. Banning books and telling people who they can love. All while making it more difficult for you to be able to vote. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Let's finish this job. I know we can.
Wir haben da 4 kurze Passagen dieser etwas über 3-minütigen Rede, dieses etwas über 3-minütigen Films zusammengefasst. Joe Biden sagt, dass der Kampf für die Demokratie schon der Kern seiner ersten Amtszeit gewesen sei, dass die Trump-Republikaner, er nennt sie MAGA-Republicans, also Make America Great Again Republicans, unsere, also die amerikanischen, meint er natürlich, Freiheiten angriffen, dass sie Bücher verbieten wollen, dass sie entscheiden wollten, wen wir, also wir Amerikaner, lieben, dass sie die Wahlrechte, also das Right to Vote, das Recht der Amerikaner, sich an Wahlen zu beteiligen, anfechten würden. Vor 4 Jahren habe er, Joe Biden, gesagt, wir kämpfen um die Seele Amerikas und das tun wir immer noch. Jetzt ist nicht die Zeit, um selbst zufrieden zu sein, deswegen trete ich zur Wiederwahl an. Let's finish the job. Ich glaube, das muss man nicht übersetzen. Und ich weiß, wir können das. I know we can. Rike, bist du eigentlich anfällig für derartige Videos? Ich meine, ja, für diese schöne Musik, für den schönen hellblauen Himmel, die amerikanischen Flaggen, die im Wind wehen und dann natürlich die pathetischen Zitate. Erreicht dich das?
Also für die Flaggen bin ich nicht so anfällig, aber grundsätzlich bin ich schon für so ein bisschen Kitsch und für ein bisschen Pathos anfällig. Das ist, glaube ich, der amerikanische Teil meiner Seele, dass ich darauf schon ein bisschen anspreche. Ich finde, es ist auch hübsch gemacht. Es ist tatsächlich ganz, ganz professionell gemacht. Es hat eine schöne Optik. Es lässt sich so weggucken. Ich weiß nicht, es gibt so eine Szene, wo er, glaube ich, auf eine Bühne joggt oder irgendwo lang joggt, wo ich denke, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Das ist so dieses betonte Fitte des 80-jährigen Mannes und sein Alter wird natürlich ein Riesenthema sein in dem Wahlkampf. Da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen.
Ich glaube, die Szene ist 20 Jahre alt, wenn ich dir ins Wort fallen darf, ausnahmsweise. Das ist niemals der 80-jährige Joe Biden.
Na, wer weiß. Oder sie haben das Band ein bisschen schneller laufen lassen aus dieser Szene. Auf jeden Fall, das finde ich, hätte es nicht gebraucht. Was ich interessant finde, ist, dass er Donald Trump natürlich nicht beim Namen nennt, sondern eben, wie du es gerade gesagt hast, nur von den MAGA Republicans spricht. Aber er ist zu sehen. Er ist zu sehen auch noch passenderweise auf einem Bild gemeinsam mit Ron DeSantis. Also die beiden sieht man, wen man auch sehr viel sieht, ist Kamala Harris. Wir können also davon ausgehen, sie wird Teil dieses Teams wieder sein. Also sie werden wieder, so schließe ich es, du guckst skeptisch, aber ich glaube, dass Harris auf jeden Fall wieder eine tragende Rolle spielt. Ich fand, sie war auf jeden Fall sehr oft im Bild zu sehen, sagen wir es mal so.
Das stimmt.
Wie anfällig bist du denn für solche Videos?
Ich bin ganz leicht einzufangen mit amerikanischem Kitsch. Ich finde es nicht besonders kunstvoll, dieses Video. Das kann jedes bessere amerikanische Sportteam genauso. Ja, die vermarkten sich, wenn du in den Madison Square Garden oder egal wo in Amerika in irgendeine Sportarena gehst, dann gibt es diese so ziemlich genau solche Videos von den letzten 5 Heimsiegen oder den letzten 3 Toren des Mittelstürmers oder den
da laufen auch immer irgendwelche Leute ein.
Natürlich, oder den 10 besten Catches des Fängers einer Baseballmannschaft und so. Ich will nicht spotten, ich möchte vor allem aber kritisieren, ich finde es nämlich feige, dass Joe Biden keine Live-Rede hält, und vor allem finde ich feige, dass er sich Journalisten und Journalistinnen nicht stellt. Er ist der Präsident seit Ronald Reagan, der Präsident mit den wenigsten Pressekonferenzen. Er traut sich nicht, ne? Er traut sich nicht, spontan befragt zu werden oder sich spontan befragen zu lassen. Er hat mutmaßlich Angst vor den eigenen Fehlern, oder aber seine Leute haben den dringenden Drang, wenn es das gibt, einen dringenden Drang. Sie haben den dringenden Drang, ihn zu schützen, und zwar vor sich selbst zu schützen. So ein Video ist natürlich das Einfachste, was man machen kann. Jeder Versprecher wird rausgeschnitten und dann sagt man es halt nochmal. Kein Live-Auftritt zur Eröffnung des Wahlkampfes. Ich weiß nicht.
Ja, das sehe ich tatsächlich anders. Also er hat ja an diesem Dienstag tatsächlich dann auch noch in seiner Funktion als Präsident gesprochen nach Veröffentlichung dieses Videos, und zwar vor einer Gewerkschaftsvertretung. Ich gebe dir recht in dem Sinne, dass er sich während seiner Amtszeit jetzt und natürlich auch im Wahlkampf, da hat er sich so ein bisschen glaubwürdig auch hinter der Pandemie natürlich versteckt. Da wurde ja auch oft gespottet über seinen Wahlkampf aus dem Keller heraus. Also ich gebe dir recht, dass er das versucht zu vermeiden. Ich würde dir nicht zustimmen, dass ich das für diesen Moment falsch finde. Ich finde eigentlich, mich hätte es aufgeregt, wenn da jetzt heute irgendwie ein großes Brimborium gemacht worden wäre, nachdem er im Grunde schon in den vergangenen 5 Interviews, die er gegeben hat, immer gesagt hat, ich bin vorbereitet, das ist mein Plan. Jill Biden im Grunde gesagt hat, es müssen nur noch Details geklärt werden. Das fand ich jetzt eigentlich dem Nicht-Anlass ein bisschen angemessen. Aber natürlich muss er, wenn er dann jetzt in den Wahlkampf geht, glaube ich, sich mehr zeigen und sich mehr trauen, auch off-script zu gehen, also diese Spontanität zuzulassen. Aber ich verstehe auch, warum seine Beraterinnen und Berater ihn davor schützen wollen. Aber davor ist er natürlich nicht zu schützen. Und wenn er sagt, ich trete nochmal an und ich kann das schaffen, und er wäre, wenn er noch einmal gewinnen würde und die komplette zweite Amtszeit macht, wäre er 86, wenn er das Oval Office verlässt. Und man kann eben einen US-Präsidenten nicht komplett abschirmen, man sollte das auch nicht. Insofern, da bin ich bei dir. Für diesen Anlass jetzt finde ich es okay, dass es einfach nur so ein kleines Video war.
Der 76-jährige Donald Trump hat reagiert. Er sagte, man könne die 5 schlechtesten Präsidenten der Geschichte zusammennehmen und trotzdem hätten sie nicht so viel Schaden angerichtet wie Joe Biden in den bisherigen 2 Jahren seiner Amtszeit. Hier kommt Donald Trump.
You could take the 5 worst presidents in American history and put them together, and they would not have done the damage Joe Biden has done to our nation in just a few short years. Not even close.
Interessanterweise finde ich ja, dass Trump wiederum immer schlecht ist, wenn er vom Skript ablesen muss. Das finde ich, merkt man auch an dieser Videobotschaft wieder. Trump wiederum ist besser, wenn er sich nicht an irgendwelche Teleprompter halten muss. Ja, lass uns doch wirklich direkt einsteigen in diese Analyse eines möglichen Rematches zwischen Biden und Trump. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Man muss sagen, du hast es gerade schon erwähnt, die Republikaner werden in einen Vorwahlkampf gehen. Der wird mutmaßlich umkämpft sein. Wir werden mutmaßlich Ron DeSantis noch sehen als Kandidaten, obwohl er gerade eine relativ schlechte Phase hat. Es wird so ein bisschen spekuliert in den USA, ob er vielleicht tatsächlich den Moment verpasst hat, um zu kandidieren. Auf der anderen Seite ist man in den USA und grundsätzlich sind Journalistinnen und Journalisten auch oft sehr aufgeregt und versuchen da jetzt vielleicht auch sehr etwas herbeizuschreiben. Ich würde jetzt DeSantis noch lange nicht abschreiben. Er hat noch alle Chancen, in dieses Rennen einzusteigen. Und dann werden er und Trump natürlich um die gleiche Wählerschicht bei den Konservativen parteiintern konkurrieren. Und dann wird es, glaube ich, aggressiv. Aber auf jeden Fall momentan führt Trump in allen Umfragen parteiintern bei den Republikanern. Und wenn man sich davon jetzt mal leiten lässt, dann sieht Amerika 2024 einen Wahlkampf, den es 2020 schon gesehen hat. Und das finde ich grundsätzlich eine schlechte Nachricht für das Land.
Es kann natürlich sich noch wirklich sehr, sehr viel verschieben, schon durch die Gerichtsverfahren gegen Donald Trump, wenn er ein verurteilter Straftäter sein sollte. Wenn er tatsächlich inhaftiert werden würde, würde ihn das an einem Präsidentschaftswahlkampf hindern. Das ist noch nicht absehbar, aber es ist möglich. Wir haben das erste Verfahren, das New Yorker Verfahren gegen Donald Trump vor einigen Wochen erklärt. Das Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Wahlrecht von Georgia wird noch kommen und andere können folgen. Das ist für ihn mutmaßlich die größte Bedrohung. Und dann ist auch so ein Wahlkampfzyklus schlicht lang. Es kann passieren, dass sich alles noch 5-mal und 6-mal und 7-mal verschiebt. Im Moment stimmt das, ne? Im Moment führt Donald Trump in allen Umfragen und DeSantis gilt derzeit als hölzern, als Kandidat, der es nicht ertrage, menschennahe zu sein, was eine schädliche Eigenschaft im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wäre, wenn es denn stimmte.
So wirkt er auf jeden Fall, wenn ich dir da einmal ganz kurz ins Wort fallen kann. Ich habe ihn ja mehrfach erlebt in der Nähe, die er eben zulässt, was nicht übermäßig nah ist, aber trotzdem war ich in den gleichen Räumen wie er und es wirkt nicht so, als hätte er richtig wirklich Lust drauf, mit Menschen zu interagieren. Und das ist natürlich eine schlechte Qualität als Präsidentschaftskandidat.
Er mag das nicht, er redet von sich, er hört auch nicht zu. Es sind so Dinge, die man, wenn man in Amerika Public Speaking, also Rhetorik lernt, eigentlich automatisch drauf hat oder eben gelernt hat, dass man seinem Gegenüber in die Augen schaut, dass man Blickkontakt hält, während der oder die andere noch seinen oder ihren Satz beendet. DeSantis ist immer schon weiter, ne? Er wirkt wie jemand, der nur an sich und die eigene politische Karriere denkt. Und wenn dann jemand ein Abtreibungsrecht, also Abtreibung ab der 6. Woche strafbar machend einführt, dann wirkt das eben auch noch kalkuliert grausam, ganz bewusst grausam. Kann man damit die Mitte Amerikas oder das Herz Amerikas in einer Präsidentschaftswahl gewinnen? Schwer zu sagen. Ich glaube, er wird den Vorwahlkampf nicht bestehen oder überstehen. Aber wie gesagt, das kann sich auch noch mehrere Male drehen. Dann rechnen wir mit Mike Pence und Nikki Haley. Über die beiden haben wir ja schon geredet. Und dann kann es auch noch weitere geben, weitere Gegenkandidatinnen und Kandidaten. Unser Tipp, ich glaube, Donald Trump gegen Joe Biden, ne? So von heute aus betrachtet wird es das werden.
Ich atme sehr schwer aus, aber ja.
Und wenn es so kommt, Rieke, dann tippe ich auf ein wirklich sehr, sehr, sehr knappes Rennen. Man sagt in Amerika immer Rennen, das ist in Deutschland unüblich, aber Race ist der Begriff, dass mutmaßlich in Pennsylvania, Michigan, den klassischen modernen Swing States, vielleicht Georgia, aber wahrscheinlich in Pennsylvania, Ohio, weiß ich schon gar nicht mehr, Pennsylvania und Michigan entschieden werden könnte, Wisconsin.
Ich glaube, Ohio ist tatsächlich raus aus der Rechnung. Arizona ist eher so ein Staat, den ich noch mit nach 2020 auch mit auf die Liste nehmen würde.
Ganz wenige Bundesstaaten. Es scheint im Moment, das hängt mit den vergangenen Kongresswahlen zusammen, wo die Demokraten überraschend gut abgeschnitten haben, so zu sein, dass der Trend zurück zu den Demokraten geht, dass vor allem viele Frauen oder auch Männer, aber viele Amerikanerinnen und Amerikaner den Republikanern ihre Radikalität übel nehmen, dass sie ihnen übel nehmen, wie sehr sie das Abtreibungsrecht verschärfen wollen, dass sie diesen Kulturkrieg leid sind, dieses Verbannen von Büchern, Verbieten von Büchern, dieses ständige Hetzen, ja, gegen die Mitte, gegen ganz normales, liberales Leben. Das ist im Moment der Trend, aber auch das lässt sich natürlich immer wieder noch drehen oder das kann gedreht werden durch wirtschaftliche Entwicklung, durch Inflation und derartige Dinge, die immer zentral sind in der amerikanischen Politik.
Lass uns doch noch einmal auf die Demokraten blicken, denn die haben, das ist auf jeden Fall nicht spekulativ, damit sind wir wieder im Hier und Heute, die haben ihre Reihen geschlossen. Die haben jetzt sich hinter Joe Biden versammelt. Ich finde es machttaktisch einen für die Demokraten erstaunlich republikanischen Move und Schachzug, weil es eigentlich sehr aus dem republikanischen Playbook kommt, dem Machterhalt alles unterzuordnen. Und das Kalkül in dieser Partei ist definitiv, wir wollen das Weiße Haus nicht verlieren und deswegen versammeln wir uns hinter Joe Biden, obwohl der vor 4 Jahren im Wahlkampf, nicht vor 4 Jahren, 2020 im Wahlkampf noch gesagt hat, er wäre quasi die Brücke in eine Zukunft. Aber jetzt möchte er diese Brücke doch noch etwas länger bestreiten und die Partei hat es eben tatsächlich nicht geschafft, hat Biden nicht abgehalten davon, seine Position so zu zementieren, wie er das Recht als US-Präsident hat. Also ich glaube, es ist beides zusammengekommen. Biden will noch nicht gehen und die Partei hat ihn auch nicht wirklich gedrängt, weil, du hast gerade über die Midterms gesprochen, sich daran gezeigt hat, dass sich gerade etwas wieder Richtung Demokraten dreht, weg von der Radikalität der Republikaner. Und Biden eben sagt, ich bin der Mann, der Trump, der Oberradikale der MAGA-Bewegung, der diese Bewegung überhaupt erst begründet hat. Ich bin der Mann, der ihn geschlagen hat und ich kann ihn nochmal schlagen. Ich glaube, das wird ein zentrales strategisches Argument werden für Biden und für die Partei. Und selbst die Partei Linke, die ja durchaus sehr kritisch oft mit Biden ist, hat sich hinter ihm versammelt. Er bietet Stabilität, hat zum Beispiel der New Yorker Abgeordnete Jamal Bowman seine Entscheidung begründet, Biden zu stärken. Bowman selbst hat seinen Sitz im Repräsentantenhaus mit einer Kampfkandidatur gegen einen älteren Demokraten gewonnen tatsächlich. Es gibt noch einen von den Partei Linken, der sich schon geäußert hat, Eric Swalwell, der im Grunde genommen genau das auf den Punkt gebracht hat. Nichts vereint uns so sehr wie Erfolg. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch die Linke jetzt nicht aufbegehrt und eben auch keinen eigenen Kandidaten, keine eigene Kandidatin aufbauen wird gegen Biden.
Und ich finde es trotzdem falsch. Ich finde es politisch falsch. Ich finde es mutlos. Und ich finde, dass die Demokraten ein Risiko eingehen, genau dadurch. Man wird es nicht widerlegen können, weil es den Gegenbeweis nicht geben wird. Riskant finde ich es deshalb, weil die Demokraten schon bei der vergangenen Wahl eher zufällig in die Biden-Kandidatur hineingeschlittert sind und in Wahrheit viele, die die Partei sehr genau beobachtet haben, schon damals sagten, boah, der ist nicht wirklich gut, ne? Der ist ja ein Mann der Mitte, aber er war damals schon alt, er war damals schon kein guter Redner, er war nicht schlagfertig, er war nicht mehr gedankenschnell wie der Joe Biden jüngerer Jahre. Und der Kompromisskandidat war er eben auch. Warum hat die Partei, wenn sie denn so strategisch denkt, wie sie jetzt vorgibt, es eigentlich nicht geschafft? Und da können es ja viele sein. Buttigieg ist nur ein Name, es gibt andere, ja, die 40, 50 oder 55 Jahre alt sind. Kandidatinnen, Kandidaten oder Senatorinnen, Senatoren, Gouverneurinnen, Gouverneure, die hätten aufgebaut werden können und die Partei hat es verpasst. Das hätte möglich sein müssen und dann hätten sie jetzt ein wirklich eindrucksvolles Szenario. Dann wäre es ein wirklicher Masterplan. Ne? Biden, der das Weiße Haus erobert, der Trump schlägt, der Amerika beruhigt und dann übergibt an die nächste Generation. Das wäre ein Masterplan gewesen. Ich finde es irrsinnig riskant, mit einem 80-Jährigen in die Wahl zu gehen. Biden wird 86 sein, wenn er aus dem Weißen Haus geht. Er wird 82 sein, wenn er die Wahl gewonnen haben sollte, also wenn er eingeführt wird ins Amt zum zweiten Mal. Und ich glaube, das Risiko ist groß, dass er die Wahlen nicht gewinnt und dass Trump gewinnt, einfach weil er ein bisschen kraftvoller ist, weil er mobilisieren kann und weil die Demokraten die Chance verpasst haben, jemanden stark zu machen, der dann 20 Jahre jünger gewesen wäre als Trump. Es sind viele Konjunktive oder What-If, würden die Amerikaner sagen, Szenarien. Aber wir können ja hin und wieder auch mal Theorien und Einschätzungen austauschen.
Ich mache jetzt mal die Gegenargumentation, ob ich daran glaube oder nicht, das sage ich gleich. Man kann natürlich auch argumentieren, dass Biden durchaus, wenn es um seine jetzt noch nicht wirklich vollendete erste Amtszeit geht, aber schon jetzt, wir gehen ins dritte Jahr seiner Amtszeit, tatsächlich anders als viele andere Präsidenten, anders als zum Beispiel auch Barack Obama, durchaus einiges umgesetzt hat. Das Problem ist ein bisschen, dass das noch nicht bei den Leuten ankommt, weil viele von den Gesetzespaketen, die er durchgebracht hat, die Inflation bekämpfen, die aber auch wahnsinnig viel Geld in Klimaschutz stecken, in grüne Wirtschaftsinitiativen, in mehr Jobs, Medikamente werden billiger für viele Amerikanerinnen und Amerikaner. Da steckt schon viel drin, was tatsächlich auch bei vielen ankommen wird, nur teilweise ist es noch nicht angekommen. Das ist so ein bisschen das Leid von Politik, dass Dinge, die nicht sofort immanent im Portemonnaie, wie es immer so schön klassisch dargestellt wird, der Bürgerinnen und Bürger landen, oft dann nicht gutiert wird, aber das hat er schon vorzuweisen. Also er hat keine, politisch gesehen, keine schlechte erste Amtszeit bislang gehabt unter den gegebenen Umständen. Das wäre, glaube ich, die Gegenargumentation. Die andere haben wir schon genannt, dass es immer heißen wird, er hat Trump schon einmal geschlagen und wenn man davon ausgeht, Trump wird nochmal der Kandidat, ist er der Einzige, der ihn nochmal schlagen kann. Aber das wiederum, und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung, was ich wirklich glaube, ist natürlich ein schwaches Argument, weil damit schwächt sich die Demokratische Partei selbst, weil sie im Grunde genommen sagt, wir haben niemanden anderen, der Trump schlagen kann. Und bitte, das kann ja eigentlich nicht die Antwort sein. Und sie haben natürlich 2020 schon vor allen Dingen auch viele junge Wählerinnen und Wähler, viele linke Bürgerinnen und Bürger überzeugt, für Biden zu wählen, weil sie gesagt haben, komm, unterstützt ihn jetzt, weil er ist einfach das aus demokratischer Sicht das deutlich kleinere Übel als Trump. Er gefährdet nicht diese Demokratie und das System dieses Landes. Und das war der Grund, warum ihm diese Menschen gefolgt sind. Und Mobilisierung wird natürlich auch 2024 eine erhebliche Rolle spielen für die Demokraten, wenn sie noch einmal siegen wollen. Und jetzt wird im Grunde genommen diesen Wählerinnen und Wähler gesagt, hey, wir haben euch zwar gesagt, wir gehen den Weg in die Erneuerung und wir bauen jemanden Starken auf, aber jetzt wollen wir von euch eigentlich doch nochmal, dass ihr nochmal Biden unterstützt, den ihr eigentlich nicht so gut findet, weil das zeigen ja auch alle Umfragen. Er ist nicht besonders beliebt. Grundsätzlich ist er nicht besonders beliebt, aber er ist vor allen Dingen auch bei einem Großteil der unter 30-Jährigen nicht beliebt und auch unter 30-Jährigen Demokratinnen und Demokraten, die sagen, wir wollen das eigentlich nicht mehr. Und darüber setzt sich die Partei, darüber setzt sich auch Joe Biden hinweg. Und das ist aus meiner Sicht schlecht und das ist eben sehr kurzfristig. Es ist eben das, was ich gerade gesagt habe, dem möglichen Machterhalt wird alles untergeordnet. Aber was ist dann 2028? Dann hofft man wieder drauf, dass die Leute einem folgen. Also ich glaube, es kann auch, genau wie du sagst, eine extrem risikoreiche Strategie sein. Aber ich verstehe auch, dass Menschen argumentieren, er hat aber doch einigermaßen viel umgesetzt, mehr als man erwartet hätte. Und seine politische Bilanz ist wahrlich nicht die schlechteste.
Die Vereinigten Staaten, lernen wir, sind gar nicht immer vernünftig. Und damit zu Fox News.
Was für ein Übergang. Tucker Carlson aß am Freitag vergangener Woche Pizza in seiner Sendung Tucker Carlson Tonight. Es ist die Primetime-Show bei Fox News, Montag bis Freitag, 8 Uhr abends Ostküstenzeit. Und er aß Pizza mit einem Pizzalieferanten, der, es ist eine typische amerikanische Heldengeschichte gewesen, so wie sie die USA lieben. Der Pizzalieferant, der in, ich glaube, es war Pennsylvania, dabei war, gerade Essen auszuliefern, die Kartons also auch noch in der Hand hatte, wurde zufälliger Zeuge einer Polizeiverfolgungsjagd. Die Polizei verfolgte einen mutmaßlichen Autodieb und dieser Pizzalieferant, der stand im Vorgarten eines Hauses, dann lief der Dieb vorbei und der Pizzalieferant stellte ihm ein Bein und so konnte die Polizei diesen Mann festnehmen. Das wurde natürlich auf Video aufgenommen, wie heutzutage fast alles auf Video aufgenommen wird. Und schon war ein kleiner Alltagsheld geboren und Tucker Carlson ließ sich nun von eben diesem Lieferanten Pizza liefern. Seine war belegt mit Sausage und Pineapple, also Sausage ist Bratwurst, was wir, glaube ich, in Deutschland wirklich niemals auf eine Pizza tun würden, genauso wie Italiener niemals Ananas auf eine Pizza
ich
tun
auch nicht.
Würden. Italiener wiederum würden durchaus Sausage auf eine Pizza tun, aber also auf jeden Fall die Kombination Sausage, Pineapple sorgte für großen Spott und dann sagte er, was für ein schönes Segment, um diese Woche zu beenden. Wir sehen uns am Montag und das waren seine letzten Worte. Wir hören sie kurz und damit war Tucker Carlson bei Fox News Geschichte.
And we'll be back on Monday. In the meantime, have the best weekend with the ones that you love and we'll see you then.
Und es war so kalt, wie solche Rauswürfe nur sein können und er war amerikanisch kalt. Die Fox News Spitze, in diesem Fall der CEO Lachlan Murdoch, das ist der Sohn des Gründers von Fox News, Rupert Murdoch, und Suzanne Scott, die Nachrichtenchefin von Fox News ist, hatten sich beraten, waren sich einig, Tucker Carlson herauszuschmeißen. Und er wurde kurz benachrichtigt, 10 Minuten später war schon die Meldung draußen. Es gab keine längeren Gespräche mehr, keinen wirklichen Dank, ein sehr, sehr, sehr karges Statement. Eine Nachricht ist das Ganze deshalb, weil Tucker Carlson als unstürzbar angesehen wurde. Lange, lange, auch das haben wir ja immer wieder kommentiert, Rieke, konnte er machen, was er wollte, lügen, wie er wollte, denunzieren, wie er wollte, Skandale heraufbeschwören, wie er wollte, den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 leugnen oder sagen, es seien ja nur friedliche Demonstranten gewesen, da sei keinerlei Radikalität dabei gewesen, den Wahlbetrug durch die Demokraten, den angeblichen, also Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl wiederholen. All das konnte er tun und nichts schien Fox News, also die Spitze des Unternehmens, zu stören, weil Tucker Carlson Geld einbrachte, weil er der berühmteste Star des Senders war. Und vorbei, es ist wirklich vorbei. Was ist passiert?
Ja, das ist das, was tatsächlich US-Medien und alle, die damit befasst sind, versuchen aufzuarbeiten, weil du hast es gesagt, es gab ein sehr knappes Statement von Fox News. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat sich Tucker Carlson selbst noch überhaupt nicht geäußert. Was auffällig ist, ist, dass dieser Rausschmiss, da sind sich alle einig, es wurde Tucker Carlson rausgeschmissen, Tucker Carlson ist nicht gegangen, auch das ist ja wichtig. Und was auffällig ist, ist, dass tatsächlich dieser Rausschmiss kommt, nur wenige Tage, nachdem Fox News eine wirklich erhebliche Summe in einer Schadenersatzklage bezahlt hat, und zwar an den Wahlmaschinenhersteller Dominion. Sie haben sich außergerichtlich geeinigt. Wir haben über diesen Fall in einer unserer vorvergangenen Folgen gesprochen. Es kam nie zum Prozess, weil sich eben Fox News bereit erklärt hat, 787,5 Millionen US-Dollar zu zahlen an diesen Wahlmaschinenhersteller. Der Hintergrund war, dass dieses Unternehmen Dominion Fox News verklagt hatte, weil dort in Sendungen wiederholt behauptet worden war, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 sei mit Hilfe von Wahlmaschinen manipuliert worden. Und das ist natürlich eine Lüge, und diese Lüge hat natürlich auch Tucker Carlson verbreitet, wie sehr viele andere auf Fox News. Aber es wird im Zuge dieser Klage kamen sehr viele Interne ans Licht, unter anderem darüber, dass Tucker Carlson Donald Trump eigentlich nicht mag. Eine Nachricht von Tucker Carlson soll heißen, ich hasse ihn leidenschaftlich. Und es kam aber auch heraus, dass Carlson das Fox Management einfach hart kritisiert hat, und zwar nachdem Fox News die Präsidentschaftswahl für Joe Biden ausgerufen hatte 2020, da brachen die Quoten des Senders ein. Als man dann zur Lüge von Trump zurückkehrte on air, kamen auch die Zuschauer zurück, und Carlson soll intern geschimpft haben, dass das Management nicht wisse, was sie da tun, dass sie Glaubwürdigkeit verspielen würden, indem sie die Wahrheit berichten würden. Und so wird es gemutmaßt, Rupert Murdoch höchst selbst soll davon irritiert gewesen sein. Und das soll mit ein Grund gewesen sein, warum man sich von Carlson getrennt hat. Aber auch das ist momentan alles Spekulation. Und es gibt da ja noch einen anderen Gerichtsfall.
Ja, einen dritten Grund können wir noch hinzufügen. Eine ehemalige Producerin, die ehemalige Kollegin Tucker Carlsons, hatte vor allem Gäste angeheuert, also Gäste gebucht, sagt man so in Amerika, für die Tucker Carlson Show. Sie hatte geklagt, und da ging es um Das, was im amerikanischen Hostile Work Environment heißt, konkret hat sich es dann ein wenig ausgeführt. Frauen seien in Tucker Carlsons Umfeld, also in seiner Redaktion, seiner Produktionsfirma, nach sexueller Verfügbarkeit bewertet worden, geringschätzig behandelt worden. Und diese Klage war mutmaßlich das, wie gesagt, das sind noch Spekulationen, weil offizielle Statements noch nicht vorliegen. Diese Klage der einstigen Producerin soll nach bisheriger Berichterstattung der Auslöser gewesen sein. Das wäre bei Fox News nicht neu. Auch andere ehemalige Stars, Bill O'Reilly und andere, stürzten über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, über Affären, die höchst unangemessen waren, Machtmissbrauch. Das wäre Fox News typisch.
Was, glaube ich, alle so erschüttert hat an dieser Nachricht, ist die Tatsache, dass Fox News sich eben von Tucker Carlson getrennt hat, der verlässlich jeden Abend mehr als 3 Millionen Zuschauer erreicht hat. Das wirkt vielleicht wenig in einem so großen Land wie den USA, aber für Cable News TV ist das unfassbar. Nur zum Vergleich, Anderson Cooper, der CNN-Star, der zur gleichen Sendezeit bei CNN seine Show hat, erreicht im Schnitt nicht mal 670.000 Zuschauer in seiner Sendung. Also da ist Carlson schon eine andere Reichweite. Und das ist das, was so viele so überrascht hat, dass man dachte, das kann Fox News doch nicht, die natürlich wie alle Nachrichtensender in den USA mit ihrer Quote zu kämpfen haben. Das können sie doch nicht tun, aber sie können. Es ist unklar, was Carlson jetzt machen wird. Ich würde spekulieren, wir werden auf jeden Fall von ihm hören. Ich glaube nicht, dass Tucker Carlson sich jetzt zur Ruhe setzt. Der Mann ist 53, der hat noch ein bisschen Zeit, Dinge zu tun. Er kann seine eigene Plattform gründen, er kann zu einem anderen Sender gehen. Newsmax hat direkt natürlich reagiert, der Sender, der sich rechts von Fox News aufgestellt hat, und hat im Grunde gesagt, Fox News ist ja eh schon auf dem Weg in den Mainstream, und das war jetzt ein Meilenstein, ein weiterer Schritt dahin und quasi eine Einladung an alle Tucker Carlson-Fans, doch zu ihnen rüber zu wechseln. Aber wohin Carlson seine Zuschauer mitnehmen wird, das wird man sehen. Aber es wird interessant sein zu beobachten, ob Fox News etwas an Einfluss verliert, auch wie es sich im republikanischen Vorwahlkampf darstellen wird, weil Fox News war bislang natürlich bei den Republikanern eine Kraft, die man auf seiner Seite haben wollte.
Es könnte auch sein, dass Tucker Carlson überrascht davon sein wird, dass sein Ruhm plötzlich sehr viel kleiner ist. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass ein Star ein Medienhaus verlässt oder ein ehemaliger Star und dann merkt, dass der eigentliche Star das Medienhaus war und nicht der Moderator. Das gab es auch bei Fox News schon des Öfteren. Möglich allerdings ist auch eine politische Karriere. Tucker Carlson als Präsidentschaftskandidat, Tucker Carlson als Running Mate, als Vizepräsidentschaftsbewerber an der Seite Donald Trumps. Rike, möglich?
Ich sage nein.
Ich sage ja, möglich ja. Ich glaube nicht, Trump wird mutmaßlich schlauer sein und jemanden, eine Frau, wenn er wirklich geschickt ist diesmal, nehmen, eine Frau, die etwas bringt, Stimmen bringt, die er selber nicht hat. Ja, das ist, da waren die Demokraten zuletzt besser. Trump wird keinen jüngeren alternativen Trump an seine Seite holen, und das wäre Tucker Carlson. Die beiden sind nahezu deckungsgleich, was die Klientel angeht, und das wäre politisch dumm, aber medienwirksam. Also ausschließen würde ich es nicht. Und damit?
Und damit beschließen wir fast diese schnellste aller schnellen Okay America Folgen, aber natürlich brauchen wir noch eins, Klaus.
Wir kommen zum schnellsten und spontansten Get Out in der Geschichte des Get Outs.
Get Out.
Rike, was hast du so spontan herbeigeschafft?
So ganz spontan herbeigeschafft habe ich eine Empfehlung, wer auch immer in die USA reist und einen Nationalpark besucht, sich dort einen Trucker-Hat als Souvenir zu kaufen. Kein T-Shirt, das macht man ja gerne, sondern ein Trucker-Hat. Es sind Basecaps, die aber eine gewisse Anmutung haben, weil sie im hinteren Bereich löchrig sind. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Truckerhead kann man aber auch leicht googeln, gibt es von den Nationalparks. Und daran denke ich heute, weil ich von sehr guten Freunden aus den USA heute einen solchen geschenkt bekommen habe, den ich schon immer wollte. Und er ist aus dem Yellowstone National Park. Und deswegen empfehle ich natürlich auch unbedingt immer wieder Yellowstone, aktuell in der 5. Staffel.
Oh, wie schön.
Klaus, bei dir?
Es ist die 3. Folge. Die 3. Folge der 4. Staffel von Succession. Hast du schon gesehen?
Nee, ich wehre mich ja standhaft.
Die 3. Folge, also.
Mir ist es zu hart.
Es ist nicht hart. Es ist lustig. Es ist New York, weil die Familie sind, sie sind den Murdochs nachempfunden. Deswegen muss ich es heute empfehlen. Sie sind der Sender, um den es geht, ist Fox News nachempfunden. Succession habe ich schon immer wieder mal bejubelt hier. Der alte Patriarch ist sehr, sehr alt, kann nicht loslassen und seine 4 Kinder, es ist ein verstoßener Sohn, 3 also kämpfen wirklich um das Erbe, er ist aber noch gar nicht tot. Und dann kommt die 3. Folge der 4. Staffel und alles ist anders. Ich empfehle auch die Folgen, die davor und danach sind, aber die 3. Rieke, die ist es wirklich. Succession also.
Es ist mir eigentlich auch gar nicht zu hart. Ich schummel natürlich ein, ich warte, bis alles fertig ist, damit ich es dann durchbingen kann, irgendwie mal an einem regnerischen langen Wochenende oder so. Und das war sie, unsere super kompakte Ausgabe Okay America zur Kandidatur von Joe Biden und zu Tucker Carlson. Sie hören uns normalerweise alle 2 Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
Unsere nächste Folge hören Sie aber schon in der kommenden Woche. Es ist nämlich der Live-Mitschnitt vom großen Zeit Online Podcast Festival, das am kommenden Sonntag oder an diesem Sonntag in Berlin sein wird. Vielleicht sehen wir ja einige von Ihnen auch dort. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter okayamerica@zeit.de. Bis dann.
Bis bald.
Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Produziert von Pool Artists.